This is Rock and Roll Radio.
Spreeblick Podcast Nummer 148 vom 19. Mai 2006. Am Mikrofon
die Gabi,
der Ludger
und der Rüdiger. Hallo. Bei den gemeinsamen Podcasts, die wir hier zu dritt für euch machen, läuft das, müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Wir treffen uns tatsächlich um 9, sind alle extrem verpennt. Dann reden wir kurz die politischen Themen durch, die sich so ergeben haben, die man morgens im Radio gehört hat oder Reaktion, die man beim eine Art Redaktionssitzung, Reaktionssitzung, muss man dichter an euch rankommen. Oh.
Genau, wir sind nicht Aktionäre, wir sind Reaktionäre.
Wollen wir alle
ganz dicht dran kommen? Ja, sitzt der Dichter dran?
Und dann, ihr braucht jetzt nicht irgendwie hier, ich halte euch das schon hin.
Der Ludger riecht.
Ich riech? Also ich riech nichts.
Ich hoffe doch, dass du riechst, oder? Mach mal. Und?
Ja, ein bisschen komisch.
Ja.
Ich riech komisch.
Jedenfalls haben wir uns hier heute zusammengetroffen. Scheiß Popcorn. Den kennst du, oder? Scheiß Popcorn.
Ah, der zeckt. Der zeckt.
Warte mal, wir fangen nochmal von vorne an.
Nee, wieso haben wir gerade...
Aber wir wollten singen eigentlich, ne? Was hattest du neulich in meinem Kopf?
Oh, das ist echt gemein. Wirklich?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte tatsächlich... Den halben Tag hatte ich Sonne statt Regen von Joseph Beuys im Kopf. Ziemlich schlimm.
Mit, übrigens, mit Bab im als Hintergrundband, ne? Ach, und ich habe neulich ein Interview mit, wie heißt der, Wolfgang Niedecken, genau, gehört. Und da hat er dann daraufhin nochmal angesprochen, gesagt, ja, dass man ihn damals gefragt hätte und er hätte das doof gefunden und dann, die Band hätte es abgelehnt und dann schaltet er plötzlich den Fernseher ein und dann sieht er da seine Band so peinlich rumhampeln. Ich meine, das lag natürlich bei Bab immer daran, dass er sich nie umgedreht hat, weil sonst hätte er seine Band hätte peinlich rumhampeln sehen, weil also noch schlimmer und schlechter posen als Bab kann man, glaube ich, nicht.
Das meinst du das jetzt formal oder inhaltlich?
Beides. Ich glaube, es gibt keine Band, die so erbärmlich an ihren Instrumenten aussah wie Bab.
Und sich angehört hat.
Und sich auch noch erbärmlich angehört hat, genau.
Weißt du, neulich standen wir an der Ampel, da war neben uns eine Frau, die hörte mit Inbrunst total laut in ihrem Transporter Bab.
Ja.
Und da saß man daneben und dachte, Mann, war das schlecht, das war echt.
Aber das Schöne ist ja, dass ich das schon damals scheiße fand. Bab ist echt, das ist, was in Deutschland für als Rock durchgeht.
Von drinnen nur Drusse.
Achten, auseinander.
Na, ich meine jetzt mal von der Sprache abgesehen, das ist mir ja wurscht und Kölsch finde ich ja irgendwie noch ganz sympathisch. Sollen die halt Kölsch singen, das ist ja irgendwie noch das hat ja noch was Neues, aber also, die haben auch nie gerockt. Nee, also das war so Rock und ach, nee. Also
die haben eben jede Menge Platten verkauft und von der Kohle hat Niedecken dann die halbe Kölner Südstadt aufgekauft, Luxus saniert und unter anderem einen Freund von mir aus seiner Wohnung geschmissen. Und seitdem finde ich Niedecken persönlich doof.
Außerdem kann er nicht malen.
Nix kann er.
Ah, das stimmt nicht.
Wie, das stimmt nicht?
Ah, die Sachen, die Gemälde, der hat doch...
Nein, das war Lindenberg.
Nee, das war Wolfgang Niedecken. Die waren gar nicht so schlecht. Ich habe die tatsächlich selber mal hängen dürfen.
Aber gar nicht so schlecht sind die meisten Sachen, die meisten Menschen machen, oder?
Nee, das stimmt nicht. Gibt's schon viel Schlimmes dabei.
Lindenberg macht doch so Krakeleien auf diesen Serviettchen, die man kriegt, wenn man einen Cocktail bestellt, oder? Dann krakelt er dann immer so rauf.
Nee, da wischt er sich die Mundwinkel und
und auf der Rückseite macht er die Steuererklärung.
Bei Lindenberg, da muss man ja immer noch so ein bisschen Gnade walten lassen, ne?
Wieso, weil er Alkoholiker ist?
Nee, der hat früher schon, das sind ja alle
Alkoholiker. Alle Alkoholiker.
Er hat früher halt schon ein paar nette Songs gemacht.
Zum Beispiel Daumen im Wind.
Daumen im Wind?
Ja.
Nee, das war das Nackt
das,
im Wind.
Das war Nackt im Wind von mir.
Nein, nix, das war Daumen im Wind. Das war irgendwie, es gibt so eine ganz frühe, die ist super. Aber es gibt auch eine ganz frühe tatsächlich von Marius Müller-Westernhagen. Ich glaube, das ist die allererste, die ist auch...
Nee,
die ist auch super.
Nee, die ersten von Marius Müller-Westernhagen sind auch super.
Ja, von Grönemeyer auch Daunen im Wind hieß es. Daunen im Wind! Die reichlich zerstoben! Daumen im Wind!
Also hieß das!
Meine Güte!
Ist doch nicht immer alles lustig.
Das war ein Tremper-Song. In den frühen 80ern ist man noch getrennt.
Wir müssen, Podcast geht jetzt noch zu zweit weiter, weil Holgi gerade mit hochrotem Kopf unter unserem Tisch zusammenbricht. Daumen im Wind. Nee, ich muss zugeben, dass ich Udo Lindenberg damals immer ziemlich scheiße fand, weil mir dieses ganze Blödgereime auf den Wecker ging, dieses jetzt ist alles klar auf der Andrea Doria und wie der gesprochen hat, das fand ich schon ziemlich ätzend. Aber das war halt auch so die Zeit der Gofi-Kataloge. Kann sich da noch jemand dran erinnern? G-O-V-I? Das war sowas wie 2001.
Mit Platten? Diese, nee.
Ne, das war so ein dünnes, aus ganz dünnem Papier gedrucktes.
2001-Kataloge.
Genau. So ein kleines Heftchen und da stand immer so die neuen Platten drin. Und zu der Zeit hat man aber eher so nach Sex Pistols geguckt und so.
War das nicht die, da hast du dann auch irgendwie so paketweise bestellt und hast dann immer zwei Singles gehabt, die du gut fandst und dann waren noch 10 drin, die irgendwie total scheiße waren.
Das war 2001, genau. Da konnte man immer diese Billigpakete bestellen. Da war aber dann tatsächlich viel, viel Ramsch dabei.
Ja, aber hallo.
Der Witz war, dass ich da nie bestellt habe. Ich bin immer nur in die Läden gegangen und habe mir die Kataloge rausgeholt. Ich war Schüler, da hatte man ja nicht so viel.
Naja, ich kam ja vom Land. Wir haben ja noch RTL gehört auf 1440.
Ich habe ja im Schuhkarton gelebt. Also
mein Vater ist so klein, der ist Testfahrer bei Matchbox.
Das ist auch... Du dachtest, den hat schon jeder vergessen?
Nee, da können wir schon noch rausschneiden.
Sonne statt Regen, fieser Ohrwurm. Unglaubliches Video dazu auch. Vielleicht können wir parallel von YouTube irgendwie uns das Video dazu holen.
Gibt's mit Sicherheit.
Das stimmt, ja. Wo Josef Beuys, das Schlimme ist ja, finde ich, wenn Leute plötzlich im Zusammenhang, die man ansonsten schätzt und respektiert, wenn die im Zusammenhang mit Musik dann jegliche
Würde
verlieren, danke. Und wenn jemand so ein Mikro vor sich hat und das damit hin und her wedelt vor dem Gesicht, als wäre es... Ich weiß gar nicht, womit man so hin und her wedeln kann.
Zum Beispiel hast du South Park The Movie gesehen. Ja. Da hat zum Beispiel Saddam Hussein die ganze Zeit mit so einem Dildo, wenn er versucht hat, Satan zum Sex zu bewegen, rumgewedelt. Ungefähr so, hey, come on, fuck bitch! Das war so, so hat Beuys gewedelt.
Aber damit wedelt man auch dann trotzdem nicht so rum. Also gut, Saddam Hussein in South Park The Movie tut das. Ja, in etwa so wie Saddam Hussein in South Park The Movie wedelt Josef Beuys im Video zu Wir wollen Sonne statt Regen mit dem Mikro rum.
Wenn ihr euch fragt, was Regen ist, steht das Wikipedia für die jüngeren Hörer.
Das war der US-Präsident, von dem wir alle gedacht haben, jetzt haben sie den größten Idioten da oben sitzen.
Waren wir naiv.
Genau, und dann kam der andere.
Ich überlege gerade, die Wikipedia hat ja, man kann die Inhalte ja sogar kommerziell verwerten. Ne? Also es gibt ja auch einen kleinen Verlag in Berlin, der die Wikipedia als in Buchform rausbringt und als CDs und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das der gleiche Verlag ist, jetzt aber auch wurscht. Und das heißt, man darf mit den Inhalten Geld verdienen. Und ich mache jetzt mal wieder eine Vorhersage. Ich mache gerne Vorhersagen.
Oh,
ja, das ist jetzt gerne
wieder so ein Geräusch aus dem Handy.
Das Orakel, genau. Das müsste genau.
Ach, du meinst so wie im Fernsehen, so schwimmen, wenn das Bild so verschwimmt.
Mhm. Ja, man kann ja jetzt die Augen zumachen, wenn man das hört und sich vorstellen, dass das Bild verschwimmt. Das ist ja gar kein Bild.
Da kann sich doch jeder sein Bild machen.
Das hast du deinen Kindern erst jüngst erklärt, dass man nicht immer nur Bilderbücher, sondern dass die Bilder im Kopf entstehen.
Das sind deine Kinder?
Ja, natürlich, sieht man das nicht.
Also jetzt lasst mal Bilder in eurem Kopf entstehen.
Genau, ich orakel gerne, weil das Tolle ist nämlich, man sagt dann irgendwas und in 2 Jahren ist es dann vielleicht immer noch nicht eingetroffen. Dann sagen Leute, hat auch nicht gestimmt und es ist total egal.
Ja, Matthias Hawks verdient seit Jahrzehnten Geld damit.
Ja, eben.
Und hier, wie heißt der Mann?
Ja, jedenfalls, was ich glaube, genau, jetzt wenn ihr die Augen geschlossen habt, ich sage voraus, dass es irgendwann eine Beilage in der Bild-Zeitung oder in einem ähnlichen Blatt geben wird, die aus Wikipedia-Einträgen besteht. Und... also zum Beispiel so die Beilage, die, weiß ich nicht, vielleicht nicht, auch nicht die Bild, vielleicht eine andere Zeitung oder so, aber die Beilage irgendwie die Enzyklopädie für zu Hause kostenlos bei uns in der Tageszeitung mit dabei und das wird sich aus der Wikipedia nähren und ich bin gespannt, ob dann noch so viele Leute sich daran beteiligen. Bin ich echt gespannt drauf.
Ich glaube nicht, dass es passieren wird.
Wieso nicht?
Weil der Springer Verlag es sich nicht leisten würde. Wenn sie es machen würden, dann müssten sie eine riesige Redaktion einkaufen, die alles, was sie veröffentlichen, nochmal gegen recherchieren oder im Bockhaus abschlagen.
Der Axel Springer Verlag, müssen wir immer dazu sagen. Ja, es gibt ja noch einen anderen Springer Verlag.
Entweder sie kaufen eine riesige Redaktion ein, die das gegen recherchieren, weil das ist ja das Problem bei der Wikipedia. Du kannst ja rein theoretisch da Mumpitz veröffentlichen. Und ich glaube nicht, dass der Axel Springer Verlag sich das traut, mutmaßlichen Mumpitz zum Beispiel über die Bild-Zeitung mitzuverbreiten, also diesen Mumpitz dann, wo du auch nachweislich sagen kannst, haha, ich habe euch irgendwelche Fehlinformationen untergejubelt.
Naja, aber wie viele Themen gibt es denn, wo sowas strittig sein könnte oder wo es Ihnen dann vielleicht nicht in den Kram passen würde? Das ist doch dann eine Handvoll und das kann man dann sicherlich irgendwie nochmal,
nochmal drüber. Es sind tendenziell alle. Die Gefahr besteht bei jedem Artikel.
Aber es ist doch, nein, das ist totaler Quatsch, Holgi. Also das gibt es ja Artikel, da kannst du gucken, die sind seit, weiß ich nicht, vielen Wochen, Monaten nicht mehr aktualisiert worden und umgeschrieben worden. Mit anderen Worten, wenn es ein halbwegs aktuelles Thema ist, dann kann man davon ausgehen, das ist okay so. Dann gibt es schon Veröffentlichungen, das heißt, da kannst du gegenprüfen. Auf jeden Fall ist der Aufwand sehr viel kleiner. Und das ist sehr viel günstiger, als zum Beispiel jetzt mit Brockhaus zu kooperieren oder so.
Außerdem kommt es ja darauf an, was für eine Edition sie rausbringen. Das muss ja nicht gerade die Entwicklung der deutschen Wirtschaft nach 45 sein, sondern es könnte ja sein, die deutsche Flora und Fauna. Oder,
ja, aber selbst da bist du nicht dagegen gefeit, dass irgendjemand dich verarscht.
Aber
dass
stimmt, das kündigen die doch nicht vorher an. Also sie sagen ja nicht vorher, Achtung, in 8 Wochen bringen wir was raus, schreibt jetzt nochmal alle schnell die Artikel um, sondern sie machen es halt in einem Moment, wo es keiner mitkriegt. Mal abgesehen davon fällt mir aber natürlich auf, dass du recht hast, dass die Redaktion der Bild-Zeitung vermutlich den Wahrheitsgehalt ihrer Beilagen extrem gut prüfen wird. Wahrscheinlich mindestens genauso gut wie den Wahrheitsgehalt ihrer Artikel.
Den Wahrheitsgehalt ihrer Beilagen.
Welcher legitimierte Sohn Buddhas war das denn, der neulich verschwunden ist?
Achso, der immer unter dem Baum saß und der total genervt war?
Der hat irgendwie 3 Jahre unter dem Baum gesessen und dann war der irgendwann so genervt, weil jede Menge Touris da ankamen und ihn fotografiert haben und ihn in seiner Meditation dann offensichtlich doch so hartnäckig gestört haben, dass er plötzlich weg war.
Ja, der hat sich so sehr konzentriert, dass er einfach verschwunden ist.
Oder das.
Aber wir wollten singen.
Du wolltest singen.
Nee, ich nicht.
Ihr? Nix.
Ihr wolltet singen. Ihr habt gesagt, ihr singt.
Wir sinken, haben wir gesagt.
Achso, dann habe ich euch falsch verstanden. Im September sind Wahlen und ich sag mal in Berlin.
Ja, aber Wahlen im September ist doch auch mal. Wer wird's denn? Wird's wieder Wovereit? Ich meine, also mit was? Ich frage mich, mit was treten die eigentlich an? Was ist so? Weißt du, Bundestagswahl, da geht das ja mal ganz hübsch, aber sobald dann dieser Föderalismus-Quatsch wieder dazu führt, dass Landtagswahlen gemacht werden, was wollen die? Also was wollen die? Wie wollen die sich da hinstellen? Also ich meine, da hast du Friedbert Pflüger, der die ganze Zeit mit so einer unglaublich betroffenen Stimme vor sich hinfaselt und neulich meinte, er würde den Islam verstehen. Darum fand das auch super, dass die USA Krieg gegen den Islam angefangen haben.
Wie, das fand er super?
Na, Friedbert Pflüger war doch, also Angela Merkel ist doch seinerzeit nach Washington geflogen und kam zurück und hat gesagt, also die Bedrohung durch irakische Massenvernichtungswaffen ist real. Hat sie gesagt. Und Friedbert Pflüger hat die ganze Zeit sekundiert und das dann aber so geschickt verpackt, dass er immer meinte, man kann nicht von vornherein so ablehnend dem gegenüberstehen, sondern man muss da, also das würde ja die Autorität des Westens untergraben, wenn nicht, wenn jetzt irgendjemand wie Gerd Schröder sagt, wir gehen da nicht hin in den Krieg, rah, rah, rah. Nee, also Friedbert Pflüger war so der, ich glaube, der ist auch damals, wie ist es, sicherheitspolitischer Sprecher oder außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion gewesen. Also, ja. Aber mit was für einer, was ist die zentrale Wahlkampfaussage des Spitzenkandidaten Friedbert Pflüger im Wahlkampf um Berlin?
Ist der Spitzenkandidat in Berlin?
Spitzenkandidat der Union, natürlich. Der will regierender Bürgermeister werden.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, klar. Wahrscheinlich hat er auch Freunde in der Bauindustrie.
Wieso hat, in Berlin geht mir das in erster Linie, ich will die Partei, die mir vernünftige Angebote macht und mir halbwegs anständig vorgaukeln kann, dass sie die auch umsetzen würde in 2 Dingen. Das eine ist Integrationspolitik, das andere ist Jugend und Bildung. Das sind die einzelnen Punkte, die mich im Moment hier interessieren.
Dann guck dir an, also wir werden jetzt rot-rot regiert. Was war deren zentrale Wahlkampfaussage? Ich erinnere mich noch nicht mehr daran. Und was tun die? Also es passiert ja faktisch nichts. Also Berlin, ich habe immer das Gefühl, als würde Berlin unabhängig von irgendeiner Regierung funktionieren. Also unabhängig von zumindest einer Landesregierung oder unabhängig von einem Senat.
Naja, dass nichts passiert ist natürlich auch Quatsch, Holger. Ich meine, also dazu musst du dann halt wirklich mal schon in die verschiedenen Sitzungen gehen oder so, wenn du das mal machst, dann passiert schon viel. Da wird halt viel debattiert und gerade in Sachen Bildungspolitik, da ist viel passiert. Das Problem ist nur, dass die halt offenbar keine Kohle haben, gleichzeitig aber halt nach außen hin natürlich so tun müssen, als ob sie nicht nur konzeptionell irgendwelche Dinge ändern, sondern auch finanziell. Das geht aber nicht und deswegen muss man es wieder andersrum verkaufen. Also die haben schon viel gemacht, aber es funktioniert nicht, weil kein Geld da ist. Also es muss gespart werden und gleichzeitig aber so getan werden, als zum Beispiel in Sachen Erziehung, als ob man mehr für die Kinder und Eltern tun kann. Und das ist aber nicht der Fall. Wobei viele Ansätze völlig okay sind, aber man kann sie nicht bezahlen. Naja, das ganze Thema Ganztagsschulen, dass man da irgendwie jetzt so einen harten Schnitt gemacht hat, finde ich grundsätzlich schon okay. Aber es ist halt, also was ist die Situation bei uns? Wir haben im Hort gibt es ab Herbst für 185 Kinder 5 Erzieherinnen. Und wenn man sich mal 105, und das ist der Schlüssel.
Das ist uns
genau. Also der Schlüssel ist ein Erzieher oder eine Erzieherin für 33 Kinder. Und dazu kommt, dass du dann halt auch noch Integrationskinder hast, also zum Beispiel behinderte Kinder, die natürlich noch mal eine extra Betreuung brauchen, wo du auch eine extra pädagogische Sonderausbildung für brauchst, um damit irgendwie klarzukommen und denen anständig zu helfen. So, aber wenn man sich 33 Kinder auf einen Haufen mal vorstellt, die nachmittags dann auch gerne mal total durchdrehen und allein die Essenssituation muss da so sein, dass die halt gesagt haben, Essen, also gemeinsam Essen als Sozialaspekt, vergiss es. Wir sind froh, wenn die alle satt werden. Das heißt, es sind einfach nur noch Verwaltungs- und Aufbewahrungsstellen.
Wer ist dafür verantwortlich? Senat oder Bezirk?
Senat.
Hast du mit denen schon mal gesprochen oder hast du versucht?
Ja, ich gehe da täglich mal vorbei.
Und hätte ja sein können, dass ihr euch irgendwie...
Die wissen das, das Thema ist ja nicht neu, das ist nicht seit gestern, das Thema gibt es seit über einem Jahr oder noch viel länger.
Aber was interessiert es denn so jemanden, was interessiert es einen sogenannten Spitzenpolitiker? Der hat diese Probleme ja faktisch nie. Also
ganz so einfach ist das nicht.
Ja, also, eben darum frage ich,
wenn du einen Bildungssenator zum Beispiel nimmst, Bürger irgendwie, der weiß das alles. Aber was soll, also ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber weil, was wäre das für eine lächerliche Situation, aber was willst du denn machen? Das kostet alles Geld und wenn man dir einfach nicht mehr Geld gibt, da ist ein Topf, den hast du zur Verfügung und du musst den ganzen Scheiß finanzieren. 20% des Gesamtetats, was das angeht, geht angeblich für die Administration drauf. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Und der Rest fürs Stadtschloss.
Gut, das Stadtschloss wird sicher nicht aus dem Bildungsetat finanziert. Hoffe ich. Aber ich meine, das sind ja Hölle komplizierte Themen. Trotzdem, ich glaube schon, dass da Leute sitzen, die versuchen, irgendwie so gut wie möglich was hinzukriegen. Aber, und das nervt die garantiert genauso wie die Eltern, die davon betroffen sind. Es ist einfach ein Unding. Es ist echt ein Unding, dass man darüber überhaupt diskutieren
Glaubst
muss.
Glaubst du wirklich, das ist die Nerv? Glaubst du wirklich, dass Bürger, der Bildungssenator, da sitzt und sich denkt, so ein Mist, die Kitas und die Horte, die haben gar nicht genug Personal, die finanzielle Ausstattung dieser Einrichtung ist ihnen, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Mann dafür
einen Bewusstsein hat. Ich glaube, es muss ihn interessieren, weil wir haben einfach die konkreten Probleme. Das Problem ist, ich weiß, an unserer vorigen Schule, die wir unter anderem aus diesem Grund verlassen haben, hast du 85% Kinder mit Migrantenhintergrund.
Klar, alles klar. Aber ich glaube nicht,
dass... Die zudem noch aus, wie man so sagt, sozial benachteiligten Familien kommen. Und die musst du einfach massiv unterstützen, weil ansonsten hast du ein Riesenproblem in 10 Jahren. Und noch viel früher. Die brauchen einfach Geld und das musst du, wenn dir die Kinder egal sind, wenn dir Pädagogik egal ist, wenn du dich auch nicht für Bildung interessierst, dann interessierst du dich am Ende aber wahrscheinlich vielleicht doch für die Wirtschaft und dann musst du sehen, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Die können das Land auch nach oben treiben oder sie können es nach unten drücken, weil wenn du sie nicht früh genug unterstützt, dann kosten sie einfach irgendwann enormes Geld.
Und genauso wie ich da unterstelle, dass es diese Leute nicht wirklich interessiert. Es interessiert sie nur insoweit, dass eine Rückkopplung auf ihre politische Karriere hat. Aber ich glaube nicht, dass es sie wirklich interessiert. Und genau das meine ich damit, dass es Bürger wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht interessiert, wie es in den Kitas aussieht.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, also ich meine, ich kann mich irren, aber ich halte auch nichts von dieser Einstellung so nach dem Motto, die sitzen da alle und es interessiert sie nur ihre Karriere, weil die ist ja auch vorbei, wenn sie nicht wiedergewählt werden. Also vorbei vielleicht nicht, eben. Aber das ist auch so ein Klischee. Ich meine, die da oben machen ja, was sie wollen. Nee, also erstmal flach gesagt.
Ich nicht hin,
und deswegen glaube ich, dass das auch jemand wie Klaus Böger heißt dann. Ne? Mhm. Ich finde es auch immer so unfreundlich, wenn man nur den Nachnamen nennt. Der Häusler, der Klein, die Kreitschmann. Also. Ich denke schon, dass jemand wie Klaus Böger sehr, sehr genau weiß, was passiert. Und der ist natürlich, also du hast in dieser Position natürlich, sitzt du in einem Dilemma. Das heißt, du kennst die Situation, du weißt auch, wo es hakt. Und vielleicht bist du sogar völlig auf der Seite der Eltern und Erzieher und Pädagogen und Lehrer, was oft ja das Gleiche sein sollte. Aber du kannst dich nicht hinstellen und sagen, das ist ein Skandal und wir haben hier nicht genug Geld für die. Das kannst du intern vielleicht machen. Also der würde denken, dass er da auch intern debattiert. Aber du musst natürlich nach außen eine andere Rolle spielen. Das ist schon auch ein Spiel, was die da treiben. Aber es ist auch Quatsch zu denken, dass da irgendjemand an seinem Schreibtisch sitzt, die Füße auf den Tisch legt und sagt, mir doch egal, wie viel Geld die haben. Das ist Quatsch, glaube ich. Also ich meine, du gehst...
Dass er aktiv sagt, es sei ihm egal, das glaube ich auch nicht. Und das ist ein, die da oben, die machen, was wir wollen, ist das ist auch nicht das, was ich meine. Sondern
die machen, was sie wollen, nicht, was wir wollen.
Ja, der sitzt eben da und der macht eben, was er zu tun hat. Und das macht er vielleicht, aber das macht er mit Sicherheit nicht, um deinen Kindern oder überhaupt irgendwelchen Kindern was Gutes zu tun, sondern er macht es, weil er Bildungssenator ist. Und wenn ich mir anschaue, was unser spitzenpolitisches Personal, was das auch streckenweise für biografische Hintergründe hat und was sie dann hinterher für Jobs machen, wie wenig Sachverstand da ist, wahrscheinlich reden wir auch über die falschen Personen. Dann wahrscheinlich ist Böger überhaupt nicht, der ist wahrscheinlich nur wortgewaltig und handlungsunfähig. Vielleicht ist es dann irgendeine nachgeordnete Behörde, die das eigentliche Problem darstellt.
Keine Ahnung. Also man kann sich natürlich auch fragen, der könnte natürlich auch einiges bewegen, wenn wir mal bei dem Fall bleiben, weil man sich damit halt beschäftigt hat. Der könnte natürlich auch einiges bewegen, wenn er sich einfach hinstellt vor die Presse und sagt, so Jungs, ich lege mein Amt nieder, weil mit dem Etat, den ich hier kriege, kann ich überhaupt nichts bewegen. Und ich sehe nicht ein, dass ich den Kopf hinhalte für Entscheidungen, die einfach die schädlich für unsere Gesellschaft sind. Könnte er natürlich auch tun.
Wäre zumindest eine mutige und vor allen Dingen eine glaubwürdige.
Also quasi Böger als...
Natürlich ist es trotzdem verkehrt, sowas macht man einfach nicht. Das macht vielleicht ein Lafontaine, aber ansonsten... Nimmt man nicht einfach den Hut und überlässt es jemandem anderes, der es dann womöglich noch schlechter macht?
Na, ich überlege gerade so Böger als die Rüdli-Schule der Politik sozusagen.
Aber das Argument, ich überlasse es nicht jemandem, der es dann möglicherweise noch schlechter macht, das ist doch eigentlich nur das Argument derer, die ihr Pöstchen behalten wollen. Also es ist doch eigentlich gerade ein Zeichen von Größe zu sagen, okay, ich habe mich getäuscht, ich habe gedacht, ich könnte hier wirklich was bewegen, aber leider Gottes ist meine Fraktion, meine Partei, mein regierender Bürgermeister, mein Koalitionspartner, you name it, nicht in der Lage oder nicht willens, irgendetwas daran zu ändern, sondern... legt lieber noch einen geschlossenen Immobilienfonds auf oder wie auch immer du es nennen willst. Also es gibt ja auch genug Sachen, wo Geld wirklich verschwendet, verpulvert wird, wo es versickert.
Naja, die Debatte hatte ja, der hat irgendwie diese Kämpfe mit Sarrazin und ja. Der dann sagt, Berlin von den Bundesländern hat mit den höchsten Etat prozentual geben wir unglaublich viel Geld für Bildung auf und die personelle Entwicklung geht nach oben im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, sind wir mit der Betreuung der Kinder weit vorn. Es ist einfach schwierig zu kommunizieren. Ich weiß nicht genau, wo es hakt. Also man gibt ja teilweise dann den Ball auch zurück an die Lehrer und sagt, ihr habt im Grunde die Möglichkeiten, setzt ihr sie denn auch wirklich um? Ich finde das auch schwierig. Also ich sehe im Augenblick die Situation anders. Ich sehe, dass ich ganz engagierte Lehrer habe, die haben irgendwie Konzepte, die haben auch eigene Integrationskonzepte entwickelt und sind aber nicht in der Lage, die umzusetzen, weil sie einfach personell völlig unterbelegt sind. Und die tollsten Konzepte, die du hast, die kannst du einfach nicht, wie gesagt, alleine mit 33 Kindern kannst du einfach nichts machen.
Aber wo sickert das Geld dann hin? Wenn wir finanziell besser ausgestattet sind als andere Bundesländer.
Administration, ich weiß es nicht.
Es sind ja nicht immer nur finanzielle Probleme. Also da muss man dann wirklich mal in die ganz einzelnen Fälle reingehen. Du hast Probleme zum Beispiel, also Schulsystem, hatten wir auf Spreeblick auch schon oft diskutiert, ne? Das dreigliedrige Schulsystem, ob das überhaupt noch Sinn macht. Es ist extrem schwierig, individuell auf verschiedene Talente, auf verschiedene Möglichkeiten der Kinder aktuell einzugehen. Ein Kind war die ersten 3 Jahre seines Lebens taub. Hat nichts gehört. Ja. Das braucht natürlich, logischerweise jetzt, das ist sprachlich noch nicht auf dem Stand wie andere Kinder seines Alters. So, es kriegt aber keinen Sonderstatus. Das heißt, es kriegt keinen, wie nennt sich das dann?
Integrationsstatus.
Genau, keinen Integrationsstatus, weil es ist ja gesund. Es war zwar die ersten, es hat zwar die ersten 3 Jahre nichts gehört, dass die Folgen daraus sind, dass es jetzt sprachlich noch nicht so entwickelt ist wie andere Kinder seines Alters, ist völlig egal. Aber es kriegt keinen Integrationsstatus. Was heißt, dass es kein,
ja, unterbreche ich. Ja, ich unterbreche dich, weil ich glaube, das Problem ist, wer diese Beurteilung schreibt, denn das muss von den Eltern ausgehen. Die Eltern müssen darum kämpfen, darum, dass ihr Kind einen Integrationsstatus bekommt. Die Eltern sind aber nicht immer in der Lage, sowas zu erkämpfen. Oder nicht willens oder wissen es selber nicht. Im Grunde genommen müsste es umgekehrt sein. Im Grunde hast du ja Amtsärzte und du hast Lehrer. Und wenn die eine Beurteilung schreiben und sagen, dieses Kind ist auf jeden Fall ein Integrationskind und muss entsprechend eingestuft werden, dann müssen die Eltern darauf reagieren.
Also letztendlich ist es ja doch eigentlich alles eine Frage des Geldes. Wenn ich nämlich hinreichend finanzielle Mittel habe, habe ich auch die Möglichkeit, hinreichend Leute in Schulen zu schicken, die gucken, ist da vielleicht jemand, der hinten durchs Rost gefallen ist oder sowas.
Nee, also das
dazu dann natürlich
auch. Nee, in dem Fall ist es eine bürokratische Frage und natürlich eine Sprachfrage. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein Problem, wo du behördlich irgendwie tierisch hintagen musst. Ich meine, wir wissen alle, was das bedeutet. Du musst einfach nur mal versuchen, es ist dir jemand ins Auto gebrochen. Und jeder weiß, dass man das nicht deswegen schlimm findet, weil am Auto irgendwie ein Kratzer ist, sondern weil man weiß, man muss sich jetzt um die Versicherung kümmern und das ist Nerv. Ja. Das kostet richtig viel Zeit, du musst Briefe schreiben, du kriegst irgendwelche Sachen zurück, wo du nur die Hälfte verstehst und das als jemand, der seit 41 Jahren Deutsch spricht. So, jetzt nehmen wir mal an, dein Deutsch ist okay, du kommst gut klar, aber Amtsdeutsch ist nochmal eine andere Sprache und vor allen Dingen auch also charakterlich hast du ja auch unter Umständen irgendwie, das hat mit der Sprache wieder gar nichts zu tun, aber sich gegen Behörden durchzusetzen, zu sagen, das stimmt nicht, was sie mir hier sagen oder ich will das aber trotzdem, also sich zu wehren gegen Behörden ist irgendwie ja was jedem schwerfällt und was echt ein Problem sein kann und wenn du dann vielleicht noch sprachlich denkst, ich bin nicht ganz so fit oder so, dann hast du nochmal ein extra Problem. Also das hat alles mit Geld erstmal nichts zu tun, finde ich.
Das ist richtig, ja gut. Also der Behördenapparat ist in sich borniert und langsam und verhindert eher, als dass er ermöglicht. Das ist richtig. Nur
ja, das wird den Eltern einfach nicht wirklich geholfen. Du musst natürlich in solchen Fällen immer an die Eltern gehen. Wir hatten irgendwie ein anderes Beispiel, wo sich durch Zufall stellte sich plötzlich raus, dass ein Freund meines Sohnes eine Schwester hat, die 13 Jahre alt ist und seit 3 Jahren nicht mehr zur Schule geht. Mhm. Und die Eltern fanden das aber auch gar nicht, also die fanden das vielleicht auch nicht so toll, aber es war auch nicht mal jetzt wirklich ein peinliches Thema für die, sondern es war ganz klar, naja, die kann weder lesen noch schreiben, wo soll ich die denn hinschicken? Mhm. Das waren Kosovo-Albaner, die hatten privat, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich die Sonne auf dem Sofa sitzen. Du hast einfach ganz andere Probleme und es wäre für diese Mutter, die hätte es dann alleine machen müssen, ja, das sind dann, glaube ich, diese Behördengänge. Du musst dann halt irgendwie gucken, du musst eingestehen, dass du dich vielleicht auch nicht wirklich gekümmert hast, wie du dich hättest kümmern müssen. Und bevor man das alles auf sich nimmt, dann lässt man es vielleicht gerade sein. Und dann passiert es, dass dieses Kind einfach durchs Rost fällt und 3 Jahre lang, und insbesondere für ein Mädchen natürlich sehr, sehr schade, einfach in dem Alter 3 Jahre lang geht sie nicht zur Schule, ist 13, kann nicht lesen und schreiben und hat die Institution Schule längst vergessen. Bitter. Und das mitten in Berlin.
Ja, und das ist mit Geld wirklich nicht zu lösen.
Aber naja, aber wenn wir das als soziale
Verantwortung... Weil du kannst dich natürlich auch um die Familien kümmern. Andere Länder machen das auch vor. Ich glaube, es ist Schweden, die haben du bekommst zur Geburt quasi einen Paten an die Hand geliefert. Das ist möglicherweise die Hebamme, die begleitet aber die Familie und das Kind, das in dieser Familie aufwächst, ich glaube tatsächlich bis zum 20. Lebensjahr. Also die ist dann so ein bisschen auch in die Familie integriert, die kommt in regelmäßigen Abständen vorbei, soll auf jeden Fall positiver Gast sein, das heißt nicht Maßregeln, sondern einfach Anteil nehmen und vielleicht zwischendurch mal ein paar gute Vorschläge rüberreichen, hat aber dadurch einfach einen Blick auf diese Familie, auf dieses Kind und behält es im Auge. Und wenn du so eine Person, ich weiß nicht, wie viele Kinder sie dann hat, möglicherweise 50 oder so, um die sie sich kümmert im Laufe ihrer Karriere, hilft. Ich bin mir sicher, das hilft.
Du kannst natürlich das Leben anderer Leute nicht leben, ne? Also das, aber du kannst ihnen Unterstützung anbieten und es gibt dann natürlich immer noch mal Einzelfälle, denen kannst du nicht helfen irgendwie. Das ist aber auch okay und das muss eine Gesellschaft auch vertragen. Also die muss man auch auffangen können irgendwie. Aber es geht halt nicht, dass Kinder nicht zur Schule gehen und um noch mal ganz zurückzudrehen, um zum Anfang zu kommen, was halt überhaupt nicht geht, ist, dass dieses endlose Thema, wie viel Geld steht eigentlich hier für Bildungseinrichtungen zur Verfügung, dass das überhaupt noch eins ist. Es ist einfach ein anstrengendes Leben. Es ist einfach, ich meine, Kinder und viel Arbeit und irgendwie zusehen, wie man klarkommt, das brauche ich irgendwie Leuten, denen es so geht. Es ist verdammt anstrengend und es ist einfach extrem behindernd, wenn dir dann noch dauernd Steine in den Weg gelegt werden und wenn du feststellst, die Institution, denen du Vertrauen schenkst und denen man auch Vertrauen schenken darf, weil die Erzieherin, die wir kennen und die Lehrerin, die wir kennen und die Lehrer, die wir kennen, die sind alle klasse. Mhm. Also und die wollen alle und die geben sich Mühe und das sind, die verzweifeln teilweise selber. Ich möchte nicht mit denen tauschen. Ich möchte nicht mit einer Erzieherin im Hort tauschen, die abends nach Hause kommt und sich fragt, was biete ich den Kindern eigentlich? Ich habe mir so viel vorgenommen. Ich habe diesen Beruf gewählt, der irgendwie so naja bezahlt ist, weil ich Bock habe, mit Kindern zu arbeiten. Und die kümmert sich um 33 Kinder. Wenn eine Kollegin krank ist, um 66.
Mit anderen Worten, sie kümmert sich eigentlich um keins von denen.
Richtig, ist, so. Und ich weiß nicht, ob der Beruf dich ausfüllt. Und dieses dauernd, dass du dich dauernd mit diesen Themen beschäftigen musst, dass du diesen dauernden Eigeneinsatz zeigen musst, auch noch um deinen Job zu rechtfertigen und vielleicht zu verbessern. Das ist einfach, das geht nicht. Da, Punkt. Da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Dass das alles nicht, das Geld nicht alle Probleme löst, das ist klar, aber das ist sowas, da, also da muss was passieren.
Wahlrecht für Kinder, ne?
Ach komm, ja, Wahlrecht für Kinder, ach Bullshit.
Dass die Eltern eine halbe Stimme kriegen?
Einer der bescheuertsten Songs inhaltlich, ja. Von was? Herbert Grönemeyer, Kinder an die Kinder Macht, was für ein Blödsinn, kann ich dir wohl sagen.
Das ist natürlich Quatsch, aber wie wär's, ich weiß nicht, ist die Idee, ist es nicht verlockend zu sagen, für jedes Kind gibt es eine halbe Stimme mehr, oder also die Eltern dann bei der nächsten Wahl abgeben können?
Ja, naja, gut, da bin ich mir nicht so sicher, inwiefern das die Ergebnisse
beeinflussen. Ich kann es nicht beurteilen.
Ich kann es auch nicht beurteilen. Aber die Tatsache, dass man Kinder hat, ist ja auch kein Qualitätsmerkmal. Also
erzähl das mal den Müttern aus dem Prenzlauer Berg.
Da musste ich heute dran denken, es gibt, man sieht ja sehr häufig joggende Eltern, ne? Also diese sportlichen Dreirad-Kinderwagen haben und dann auch an der Ampel stehen und dann wird weiter gejoggt, am besten noch iPod auf und Stirnband und weiß ich nicht, und das wird gejoggt mit Kind. Das macht mir doch nichts, dass ich Kinder habe. Ich bin das trotzdem.
Jetzt vorne die Nase ist bis über die Mütze ist bis über die Nase gerutscht, die sehen schon seit einer Stunde nichts mehr.
Das sind dieselben Leute, die 99 mit Kickboards durch die Innenstadt gefahren sind, obwohl sie Erwachsene waren.
Und ach, dann wird gejoggt mit Kinderwagen. Und da denke ich auch mal so, was hat das für einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, wenn es die Mutter nur hinter sich hoch und runter hüpfend kennt.
Und hechelnd.
Naja,
ich glaube, das Kind wird es überlegen. Und ich glaube, es ist
von einem Hund großgezogen.
Ich bin unter Wölfen aufgewachsen. In 20 Jahren haben wir Talkshows, in denen dann Menschen sitzen, ja, ich bin von Joggern großgezogen worden und ich habe mich lange nicht getraut, das zu sagen, aber dann, als ich 33 war, hat es mir meine Mutter gestanden.
Und die haben dann alle auch so komische Namen.
Ich finde das nicht okay, sich über die Namen...
Ich finde es nicht okay, seinen Kindern Namen zu geben, wo wirklich vorprogrammiert ist, dass sie für diese Namen gehänselt werden von anderen Kindern. Und solche Fälle gibt es eben immer und immer wieder. Jetzt sagst du zum Beispiel welchen und dann werde ich keine Antwort wissen natürlich, aber...
Ich hatte so einen.
Nee, also das sind dann so was weiß ich, irgendwo aufgeschnappt in Fernsehserien, keine Ahnung, die Namen von irgendwelchen Sängern, die gerade populär waren, als man schwanger war, genommen und dem Kind übergeholfen. Ich weiß es nicht, also ich würde dann... Also was ich vermisse, ist, dass diese Kinder dann vielleicht noch einen zweiten oder dritten Namen haben.
So, liebe Kinder, das ist ein neues Kind, die ist jetzt zu uns in die Klasse gekommen, das ist Shakira.
Genau, das ist Shakira. Ja, sowas wird passieren. Ne?
Aber Shakira ist eigentlich ein hübscher Name.
Ja, trotzdem.
Shakira ist ein hübscher Name.
Das ist die Britney.
Für eine Angola-Katze.
Das ist die Britney. Vor allen Dingen, weil man ja, wenn man das Kind nach wirklich eindeutig prominenten Namen nennt, dann hat man natürlich ein Problem. Das Kind ist geboren und plötzlich drehen die Prominenten durch. Was? Ja. Naja, also, zum Beispiel, stell dir mal vor, du würdest
Michael.
Michael, genau.
Ist dein Kind.
Michael, da kannst du dich dann entscheiden, ob Jackson oder Friedman. In beiden Fällen wird sie blöd fürs Kind.
Ja, mein Kind heißt Joey Strummer Häusler.
Ist auch doof.
Ja, das geht nicht.
Wir haben deswegen ja nur den Hund Joe genannt. Das ist nicht so schlimm. Aber die wird auch leider oft gehänselt.
Wir haben den Indianer genannt, genau.
So, na, dann haben wir ja zumindest wieder den Bogen gekriegt von todernsten Themen zu ein wenig Lockerheit hier im Spreeblick-Podcast, der heute nur 1,5 Stunden gedauert hat. Und kommt damit zum Musikrätsel von gestern. We'll be right back.
horses are on the track. There's a new dance that's going around. When the hits start flying, you gotta get down. All the young people dance on the square. The old time groove is really nowhere. So when you reach the bottom line, the only thing to do is climb. Pick yourself up off the floor. The horses are on the track.
Was habe ich gesagt? Markus und Stefan sind die einzigen beiden, die es erraten konnten. Sorry nochmal wegen des Problems am Tag vorher, aber gut. Schwamm drüber, wie man so schön sagt. Markus und Stefan haben erkannt, dass das Big Audio Dynamite waren mit The Bottom Line. Clash-Nachfolger mit Mick Jones, ex The Clash. Und mit Don Letts, der viele Punk-Videos gemacht hat und auch ganz eng mit Clash zusammengearbeitet hat, auch heute noch als Regisseur arbeitet und eine neue DVD hat über die Punk-Rock-Zeit, die ich noch nicht gesehen habe, die aber ganz hervorragend sein soll. Und früher als DJ gearbeitet, bla 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 bla. Jedenfalls trotzdem schon 1985, so in dem Dreh, Musik gemacht, die musikalisch einfach spannend war, zu sagen, wir benutzen Gitarren und Elektronik, versuchen irgendwie Hip-Hop den ganzen Kram in Rockmusik einfließen zu lassen und so weiter. Ich habe die in der Londoner Brixton Academy mal live spielen sehen und das war fantastisch. Ach du, das waren noch Zeiten, als man noch mit einem mattgrau übergerollten Käfer nach London gefahren ist.
Tja, oh. Heute fliegst du mit dieser orangenen Fluggesellschaft.
Für 19 Euro, ja. Du fliegst nächste Woche nach London?
Ja, Dienstag.
Viel Spaß.
Danke. Ist das mit?
Gute Laune
bringen. Nee, ja, bring doch bitte mit ein paar Gläser Heinsberg Beans, obwohl die sind hier auch so billig inzwischen.
Nee, das ist ja
Walkers, Salt and Vinegar, kriegt man hier auch günstig,
nicht so viel Platz. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, es gibt nichts mehr, was man
das ist doch echt schade, oder? Ja. Ich weiß noch, wenn man früher in einem anderen Land war und selbst wenn es Bayern war, das irgendwas gab es immer, was man mitnehmen konnte, was es zu Hause nicht gibt. Nach London fliegen war großartig. Klamotten kaufen.
Ich mach dir ein Foto vom Apple Store. Wie wär's damit?
Ich glaube, die gibt's im Netz. Gibt's wahrscheinlich 8000 Millionen Fotos vom Apple Store. Bring mir ein MacBook Pro mit.
Alles klar. Ja, nee, mach ich. Also das ist, sollte ja gehen.
Ich glaube, einkaufen kann man da sowieso nicht mehr. Das ist so viel teurer als hier.
Ich habe mir bei Marks & Spencer eine Filzkappe geholt. Die war eigentlich ganz... Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat, aber die war...
Was ich eigentlich gerne hätte, ist so eine richtig schicke... Und die muss dann tatsächlich auch direkt in London gekauft sein. So eine Schiebermütze.
Eine Schiebermütze?
Ja, wie heißen denn die? Diese,
wo in London kauft man Schiebermütze?
Die, die kannst du, glaube ich, bei Marks & Spencer kaufen. Da, weiß ich nicht, in irgendeinem Londoner Herrenausstatter. Die muss auch... Ich finde, die muss auch richtig Geld kosten.
Burberry's. The Burberry's Schiebermütze für Johnny.
Ach, so viel Geld jetzt wieder nicht.
Nicht?
Doch, es muss schon was Amtliches sein. Aber die muss man aufprobieren.
Ja. Ja, dann musst du jetzt vielleicht doch mitfliegen, ne?
Ei. Schatz, ich muss nach London.
Was für ein Jammer.
Ja, ist geschäftlich. So, hier kommt das neue Musikrätsel. Wer eine Ahnung hat, von wem das sein könnte und wie es heißt, der... War das zu abrupt jetzt? Nö.
Was? Nee.
Der schreibt eine Mail an podcast@spreeblick.com und verbringt ein Wochenende mit nervösen Zuckungen, weil er es nicht erwarten kann, bis endlich am Montag der neue Podcast zu hören ist, in dem es die Auflösung dieses Musikrätsels gibt. Montag wieder mit dir, Holgi?
Ja.
Okay. Montag also wieder mit
Tanja,
Ludger
und Rüdiger. Gabi hat sich versprochen. Achso, eins noch. Wir haben ja gestern, habe ich gesagt, wir machen Werbung für andere Podcasts. Kostenlos, 5 Sekunden spiele ich ein. Und ich werde das auch nicht kommentieren oder noch was dazu sagen, sondern die kommen jetzt immer vor dem End-Jingle. Also jetzt kommt die Werbung für den anderen Podcast und dann kommt das Spreeblick-Outro sozusagen. Ich habe mich jetzt total verfranst, vielleicht kann ich das auch schneiden. Mal sehen. Tschüss.
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 Live aus Kiel. blog.amidasu.net.
I live by the river.